Und in dem Moment klatscht mir der andere schon so eine auf den Hinterkopf mit der Faust und die Knarre fällt mir raus, während ich auf dem Boden laufe. Kabelbinder auf die Füße, Kabelbinder auf die Hände. Alle springen auf dich drauf. Ich höre das Auto, ich kriege einen Sack über den Kopf. I have the weapon. Weapon ist Waffe, ne? Also die Waffe wird sichergestellt.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von In extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor und treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm, da sind die Kontraste schärfer. Das heißt, man erkennt plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich so oft Antworten auf die Fragen, die man sich selbst schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. Und so bekommt man hier nicht selten unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich Maximilian Pollux. Max wird mit 13 zum Gangster und legt in der Welt des Verbrechens eine steile Karriere hin. Drogenhandel, Gewaltinkasso, Maschinenpistolen, Flucht vor Interpol durch ganz Europa. In Max' Welt regiert nach außen die Gewalt. Doch hinter dieser Maske wird er von etwas ganz anderem getrieben, einem Gefühl. Einem Gefühl, das wir alle kennen und das mehr Macht über uns erlangen kann als jede Waffe. Gibt es einen Moment, wo dir klar wird, ich bin ein Gangster?
Es gibt diesen Moment, also als Jugendlicher fängst du an, du setzt dir eine Maske auf und die Maske benutzt du auf der Straße. Die benutzt du nicht im Umgang mit deinen Eltern. Das ist, stell dir eine Kriegsmaske vor, irgendeine kriegerische Maske, so von dem japanischen Samurai irgendwie. Und wenn du die Maske abends nicht mehr runterkriegst, dann weißt du, du bist ein Gangster.
Was macht die Maske psychisch mit dir?
Die Maske gibt dir die Möglichkeit, einen gewissen Charakter anzunehmen, den du vielleicht, während du sie das erste Mal aufsetzt, noch gar nicht hast. Das heißt, eigentlich fürchtest du noch, was du gerade tust. Eigentlich würdest du vielleicht sogar lächeln und musst aber böse gucken. Irgendwann willst du lächeln und kannst nicht mehr, weil dir diese Kriegsmaske nicht mehr runtergeht.
Ist jetzt rein metaphorisch oder gab es wirklich Momente, wo du eine Maske anziehen musstest?
Ach du, ich hatte oft Masken an, aber ja. Bei mir war immer so dieses, ich bin kein Sturmhauben-Typ, wegen der Brille auch, ne, so. Obwohl Leute eigentlich nicht sehen, dass man eine Brille aufhat, wenn man eine Sturmhaube aufhat, die sind dann überfordert. Aber ich habe oft Masken getragen, ja.
Jetzt hast du gerade beschrieben, wie sich das anfühlt. Wann kommt dieser Moment, wo bei dir die Maske abends nicht mehr abzuziehen ist?
Also die ersten Male waren so, ich denke mit 19, wo du dann irgendwie dich selber nicht mehr kontrollieren kannst oder auch nicht mehr zurückrudern kannst. Aber so wirklich sicher war es dann so mit Mitte 20. Und kurz danach kam auch der Wandel, einfach weil ich selbst nicht erschrocken bin, aber weil ich unzufrieden war mit dem, was ich geworden bin.
Der Weg dahin ist ein langer und er beginnt im Alter von schon 13 Jahren. Mhm. Was machst du als 13-jähriges Kind, damit du da den Grundstein legst, um Gangster zu werden?
Ich glaube, der beginnt vielleicht sogar noch ein bisschen früher. Ich glaube, der beginnt, wahrscheinlich beginnt es mit der Geburt. Mit 13 kommt so, oder warum ich immer 12, 13 sage, ist, weil sich, ich glaube, durch den Beginn der Pubertät wurden erwachsene Männer interessanter. So davor war das halt irgendwie, ne, Erwachsene halt. Aber dann war so, okay, das ist ein erwachsener Mann, das ist eine erwachsene Frau. Ich sage auch immer, dieses Erzogenwerden von Frauen, ne, also Erzieherinnen im Kindergarten, später Lehrerinnen in der Schule, Betreuerinnen, whatever, alleinerziehende Mutter. Dann, wenn du anfängst, dir ein Männerbild zu suchen, das ist einfach mit 12, 13. Und da habe ich mich halt orientiert an einem ganz gewissen oder ganz bestimmten Typ Mann. So.
Wie sieht der aus?
Wie sah der Typ aus? Der Typ war im Kontrast zu meinem Stiefvater damals, der ein sehr aufgeräumter, sehr ordentlicher oder sehr pünktlicher, sehr zuverlässiger Mann war, war der Typ Mann, der mich dann interessiert hat. Impulsiv, gewalttätig, unberechenbar, gefürchtet, mit einem gewissen Ruf. Mal so eine Aura der Gefährlichkeit außenrum.
Mit 12, 13?
Ja, ja klar. Du, ich glaube, da bin ich gar nicht mal so eine Ausnahme, wenn du guckst, 12, 13, das sind, was Filme guckt man an oder so. Man hat ja diese Suche nach Heldentum.
Power Rangers, irgendwelche Zeichen
dafür. Power Rangers, glaube ich, Superman, ein bisschen früher Batman. Noch. Genau, das wird dann, okay. das wird dann eher so, jetzt heute wären es wahrscheinlich die Avengers oder so. Und da hast du immer eine dramatische Heldengeschichte.
Hm? Klar. Und das ist jetzt aber so voll das Gegenbeispiel, die Antithese zu den Erzieherinnen,
klar.
Zu den Lehrerinnen, die du gerade beschrieben hast, oder? Deine Mutter, wie ist die dann im Vergleich zu diesem Bild? Ganz anders?
Auch gesetzestreu, verlässlich, sehr loyal. Meine Mutter ist aber auch sehr laut. Also wenn du Aufmerksamkeit bei meiner Mutter wolltest, musstest du die einfordern. Und ich merke das heute noch in ganz vielen Bereichen, wo ich dann merke irgendwie, dass ich einfach selber sehr laut drehe, um sicher zu gehen, dass ich gehört werde. Und da spielt vielleicht auch was mit rein. Also ich gebe meinen Eltern gerne die Schuld für das, was ich bin, aber gleichzeitig bedanke ich mich auch für das, was ich bin. Also ne, die Schuld am Negativen, aber auch die Props für das Positive. So. Und die haben ja von Anfang an mir gezeigt, dass ich geliebt bin, dass ich wertvoll bin, dass ich vertraue. Ich habe ein Urvertrauen in Menschen, sonst könnte ich vielleicht heute das, was ich jetzt mache, nicht machen. Aber eben dieses Aufmerksamkeitsdefizit, das ich damals hatte, das wurde auch damals, glaube ich, noch nicht so diagnostiziert, wie es heute war. Bei mir war eher verhaltensgestört als ADHS. Und dadurch habe ich was gemerkt, was ich heute in der Jugendarbeit immer wieder sehe. Nämlich, Lob zu bekommen für was Gutes ist viel schwieriger, als bestraft zu werden für was Negatives. So, du kannst den ganzen Tag in der Schule, kannst die ganze Woche in der Schule brav sein, es fällt keinem auf, aber tret mal irgendwie einen vom Stuhl runter, so der gerade kippelt, plötzlich sind alle da. Kriegst du dann ein Gespräch beim Rektor, wenn er blöd fällt.
Und so ist deine Mutter auch. Laut, nee. Auffällig, dann ist sie da, ansonsten zwar liebevoll, aber nicht lobend.
Ja, muss ich fast so sagen. Also ich glaube, vielleicht ist es auch, dass ich es nur nicht mehr gut höre. Heute lobt sie mich sehr viel und ich merke auch, wie das an mir vorbei rieselt.
Ja.
Aber wenn sie kritisiert, ich sofort da bin. Also vielleicht ist es auch schon so ein bisschen eingespielt. Aber ich glaube, sie war damals auch einfach sehr beschäftigt, ne, wenn du halt viel arbeitest. Und
ja, ich erlebe das hier immer wieder, deswegen frage ich so genau nach, dass Leute mit sehr krassen Geschichten, wo man als Außenstehender so den Blick drauf hat und sofort denkt, wie konnten die Eltern so sein? Und natürlich haben Eltern einen massiven Einfluss auf ihr Kind und ich würde auch sagen, in sehr vielen Fällen einen Anteil daran, wenn was schief geht. Und trotzdem wird ganz oft von den Leuten, die ich hier sitzen habe, dann nicht versucht, es wegzuerklären, aber eine Erklärung gefunden, eine Rechtfertigung dargelegt, eine hohe Liebe, eine hohe Akzeptanz für die Eltern, auch viele Jahre später noch berichtet.
Ich denke, bei mir ist es eine Mischung zwischen Nature und Nurture, wie bei den meisten so. Vom Vater eher die kalte Art, so ein bisschen dieses nicht allzu, vielleicht eine psychopathische Störung leicht, glaube ich, hatte er. Also wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, wie leicht er sich getan hat mit manchen Dingen, die andere Leute wahrscheinlich belasten würden, zum Beispiel die Familie zu verlassen und sich 15 Jahre nicht zu melden oder so. Und auch so später, als wir erwachsen waren, als ich erwachsen war, man in so einzelnen Gesprächen so kleine Hinweise bekommen habe. Der hatte eine sehr, sehr schwere Jugend selber. Und vielleicht war das, was vererbt wurde. So, dass ich halt eine Affinität schon hatte für Gewalt und für eben, dass ich in so eine Richtung rutschen kann. Und auf der anderen Seite dann von meiner Mutter so ein bisschen dieses, dass sie das halt, glaube ich, nicht gut verstanden hat. Also nicht gut sehen konnte, was mir geholfen hätte, wäre zum Beispiel ein Kampfsportverein gewesen, viel radikaler. Meine Mutter wollte, dass ich tanze oder irgendwas. So, ne? Also total frustrierend für mich damals gewesen. Und ich glaube, das hat sie bis zum Ende nicht wirklich gesehen. Also die war bei der Verhandlung ja auch und war dann noch überrascht. So, ich mir gedacht habe, naja.
Was für ein falsches Bild vom eigenen Sohn.
Was für ein falsches Bild, so irgendwie von dem, was du da halt großgezogen hast. So. Liegt aber auch wieder an der Maske. Ne, weil eigentlich hatte ich ja eine Maske auf. Ich war eigentlich ein empfindsames, ein empathisches, ein interessiertes, ein feinfühliges Kind. Und habe mir das halt abtrainiert.
Dieses Kind jetzt auf der Schwelle zwischen Kindheit und Pubertät sucht aber ein Männerbild, das so ganz anders ist als diese Mutter. Worin findest du das?
In verschiedenen Dingen. Also man kann das in Filmen, in Medien finden. Wir haben gerade auch schon über Rap kurz geredet im Vorgespräch. So, da kannst du sowas raussuchen. Du kannst im literarischen, im mythischen Sinn nach solchen Heldengeschichten suchen. Und bei mir war es aber auch im direkten Umfeld, also seien es die Stiefväter von anderen Kids oder ein Onkel bei mir auch, der so dieses, damals hatten sie alle schwarze Lederjacken an und die Haare nach hinten gegelt und dann noch ein Hufeisenbart drauf und irgendwie, dann waren sie halt Gangster.
Das zieht dich an.
Ganz stark.
Ganz stark,
auch diese Macht, die damit kommt, ne? Weil Körperkraft, das vergessen auch, glaube ich, also ich arbeite ganz eng mit Pädagogen zusammen, meine Frau ist Pädagogin, aber ich glaube, oft wird vergessen, dass Jungs zum Beispiel definieren den Stärksten der Schule. Also das ist der Stärkste der Klasse, das ist der Stärkste der Schule, das ist ein Titel. Das heißt, Gewalt ist ein akzeptables Mittel, seine Forderungen durchzusetzen. Und wenn du dann einen Erwachsenen triffst, der so super gewalttätig irgendwie sein kann und dadurch gewinnt ein Argument, das war für mich verführerisch.
Und dieser Onkel ist dann die Heldenfigur? eine von
Charaktere, vielen. Genau, der Onkel in meinen Workshops zum Beispiel oder auch wenn ich mit Jugendlichen arbeite, dann packe ich manchmal mehrere Rollen in diesen Onkel,
ja,
um ein bisschen weniger ambivalent zu sein in der Arbeit und einfach eine klare Linie zu haben, weil ich weiß, Jugendliche brauchen das.
Selten sind irgendwelche Personen so klar, wie man sich das in der Geschichte wünscht, oder?
Genau.
Nichtsdestotrotz ist dieser Onkel jemand, der dich jetzt auf die Idee bringt mit 13, mhm, weil du noch nicht strafmündig bist, mhm, nach Holland zu schicken, um Drogen zu holen. Mhm. Das ist ja erstmal eine besondere Idee, dachte ich. Ich sage meiner Mutter, Mama, ich treffe heute einen jungen Mann, der genau das erfahren hat. Und die sagt sofort, ach, ich glaube, das ist gar nicht so selten. Die war lange Lehrerin an der Hauptschule und kennt vielleicht entsprechende Milieus.
Ist absolut nicht selten.
Ja.
Also ich habe heute Klienten, die von ihren eigenen Vätern bestohlen werden, die von ihren eigenen Vätern gedrängt werden, im kleinsten Fall einen Handyvertrag aufzunehmen, im größten Fall Drogen für sie zu verkaufen oder ihnen Drogen zu besorgen oder Schulden für sie in irgendeiner Form. Also was ich Leute kenne, die von ihren Eltern reingedrängt werden, um Schulden zu machen. Na, weil der Vater ist spielsüchtig und hat Schufa-Einträge, hat das alles, kriegt gar nichts mehr und dann wird es halt auf die Kids gemacht. Und schon so früh wie möglich dann auch, ey, wenn die hören, dass der Kleine irgendwas besorgen kann, dann werden die losgeschickt. Also das ist nicht selten. Finde ich, kannst du deine Mom zurückmelden, ist mein täglich Brot heute in der Arbeit auch.
Jetzt ziehst du los, als Kind machst du als erstes diese Erfahrung, hast auch dieses Rollenmodell, dieses Role Model in Form dieses Onkels plötzlich vor dir sitzen. Wie fühlt sich das denn an, wenn du mit den Drogen aus Holland auf dem Weg zurück bist?
Für ein Kind fühlt sich das, glaube ich, sehr gut an. Also ich möchte eine Sache aber dazu sagen, zum Beispiel jetzt gerade, weil das vielleicht interessant ist für das, was meine Arbeit bedeutet. Ich kenne die Antwort dafür. Und ich tue mich schwer, sie zu geben, weil ich gewohnt bin, sehr, sehr vorsichtig zu sein, was ich formuliere. Denn die Antwort ist, du fühlst dich großartig.
Und stark bestätigt, angenommen.
Und ich muss sehr vorsichtig sein in meiner jetzigen Position.
Weil du weißt, dass zum Teil Kinder zuhören, die das verführerisch finden,
genau,
können.
Genau, ich hoffe jetzt, dass nicht allzu viele 13-Jährige hier dabei sind.
Ja.
Na, aber auf YouTube zum Beispiel würde ich sehr, sehr vorsichtig sein mit der Formulierung dieses Gefühls. Genau,
aber davor gesagt, jetzt ganz ehrlich, reinversetzen diesen 13-jährigen, klar, Kopf, nimm uns mit in diese Welt. Klar,
der 13-Jährige fühlt, also Angst, erstmal hast du Angst. Auf der anderen Seite habe ich schon früh gelernt, irgendwie Gefahr zu verdrängen oder unangenehme Konsequenzen auf eine andere Seite zu schieben. So, und sonst kannst du kein Verbrecher sein. Also Verbrecher kannst du nur sein, entweder bist du sehr, sehr dumm und dir fehlt die Fähigkeit, Konsequenzen zu überblicken oder negative Folgen vorherzusehen. Ich kenne solche Leute, das sind oft mittelgute Verbrecher, aber die Guten müssen ja alle Fähigkeiten haben. So. Und das bedeutet, du weißt, es kann ganz böse ausgehen und das musst du auf eine gewisse Art verdrängen, einschätzen, verdrängen. Mit 13, glaube ich, wusste ich noch nicht so genau, was alles schiefgehen kann, aber mir war bewusst, dass es heikel ist. Na, du bist nachts unterwegs, du bist in einem fremden Land, du bist im Zug, du fährst über eine Grenze. Damals gab es noch eine echte Grenze, so, also es war, glaube ich, Schengen war schon offen, aber es waren Grenzkontrollen. Also, klar, du hast deinen Ausweis dabei. Es gab an der Grenze so, im Zug kamen sie halt rein.
Und wer empfängt dich in Holland?
Der Kontakt. Also ich wurde von dem Kontakt empfangen, es war relativ easy.
Der Kontakt heißt dann aber ein erwachsener Mann, der irgendwas,
klar,
dabei hat.
Klar.
Was hat er für Drogen dabei?
Weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Also ich weiß.
Ach, du kriegst einfach ein Päckchen? Ist.
Also kein Drogenkurier der Welt eigentlich, außer er muss es schlucken. Soll sich das vorher angucken. Mittlerweile, ne, als Erwachsene klauen gerne davon, von der Ladung. Ich glaube, die Leute haben ein falsches Bild davon, wenn du denkst, dass du das irgendwie anschaust. Das ist so, würde jetzt ein Zalando, irgendwie ein Lieferant, DHL,
Zalando,
guckt whatever, da guckt er auch nicht da rein.
Das heißt, du kommst an, kriegst ein Päckchen in die Hand und weißt aber, das ist hier eigentlich verdammt verboten und hast als 13-Jähriger aber natürlich noch nicht einen Überblick, was das bedeuten würde, wenn du jetzt mit diesem Päckchen an der Grenze gepackt wirst.
Mhm. Also es gibt, wenn Kinder benutzt werden, ein Motto, wie man. Warum bist du dort? Wieso bist du an dieser Grenze, in diesem Zug? Wieso hast du Gepäck dabei? Und dieses Motto muss stimmig sein. Ja, ich will jetzt nicht ganz genau sagen, wieso, aber zum Beispiel.
Das ist eine Art Fake-Geschichte.
Nehmen wir das Zeltlager.
Ne? Ja,
du bist
klar.
Im Zeltlager, du hast deine ganzen Ausrüstung. Das,
ja,
muss
verstehe.
Passen, von den, ja, Stiefeln bis zur Thermoskanne, bis zum Flyer vom CVJM oder whatever. Und wenn du das alles hast, und dann die Geschichte ist, ja, ich musste früher gehen, weil es gibt bei mir zu Hause einen Notfall. Ja, und jetzt muss ich halt früher fahren und die anderen fahren eigentlich erst am Mittwoch oder so. Dann ist das eine gute Geschichte.
Das bringt dir alles der Onkel bei.
Ja.
Das heißt, du hast eine Art Mentor jetzt gefunden und dein männliches Rollenbild, deine Sehnsucht ist befriedigt. Mhm. Klingt nach dem Start für eine steile Karriere.
Mhm. Das Interessante dabei ist, dass ich mit meinen jungen Jahren immer verwechselt habe, was für Männer das sind. Ich dachte zum Beispiel in dem Moment, wow, cool, danke für die Chance. Danke für die Ehre, da mitmachen zu dürfen. Ich werde dich nicht enttäuschen. Dein Vertrauen in mich ist gerechtfertigt. So, und das ist ein ganz perfider Trick, der funktioniert sogar mit Erwachsenen noch. Ich habe mir dafür verschiedene Wege überlegt, wie man Leute darauf bringen kann. Und der Weg, den ich in den Schulen benutze, ist tatsächlich, lass dir vorstellen, eine Person, die du liebst. Stell dir die Person ganz fest vor und jetzt nimm eine Tasche und in der Tasche ist was gefährlich ist, was dich in Probleme bringt, was Gefängnis oder Tod für dich bedeuten kann. Und jetzt gib die Tasche rüber an die andere Person. Wie fühlst du dich dabei?
Ja.
Wie?
Beschissen.
Manchmal lasse ich es dann noch mehr ausformulieren, so
ja,
ich versuche
mir jetzt keine Mühe gegeben, aber genau. Ich weiß genau, was du meinst. Also man fühlt sich unwohl, man will das sofort wieder korrigieren, man möchte im Prinzip schnell aktiv werden. Es nimmt einen komplett in Gedanken ein.
Genau.
Und man kann gar nicht mehr anders, als sich damit auseinanderzusetzen.
So sieht's aus.
Ja.
Und wenn jemand das nicht tut, wenn es jemand mit einem Lächeln kann oder mehrfach, dann weißt du, derjenige liebt dich nicht. Sehr einfach. Es ist ganz einfach. Derjenige liebt dich nicht, zumindest nicht genug. Weil wenn du jemanden liebst, bringst du ihn nicht mit Absicht in Gefahr. Und das ist so eine der einfachen Dinge in dem Workshop, die jeder, theoretisch kann es jeder dir erzählen. Aber wenn ich es dir erzähle, ist es was anderes.
Weil du es erlebt hast als 13-jähriges Kind. Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, Nature or Nurture, angeboren oder angelernt, sage ich mal. Hat man als Kind immer eine Wahl? Oder ist man so geprägt?
Nie, du hast überhaupt keine Wahl. Also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, aber ein 13-Jähriger ist weder böse noch ein 16-Jähriger, das sind keine Kriminellen, das ist immer Produkt des Umfelds, also immer Produkt dessen, was um sie rum passiert. Ich kann heute, wenn ich mit dem, was ich kann, könnte ich in jedes Gymnasium der Welt dort den besten Schüler rausziehen und innerhalb von einem halben Jahr geht der für mich über eine Grenze. Oder Frauen anschaffen.
Würde da auch jemanden erschießen? Vielleicht mit ein paar Jahren mehr?
Klar.
Ich frage deswegen, weil das ist die Antithese zu Henry Oliver Jacobs, ein Mörder, den ich hier interviewt habe. Der hat zwei Leuten von hinten in den Kopf geschossen, als junger Erwachsener. Und aber auch schon mit, ich glaube, 14, 15, 16 Leute auf den Bordstein gelegt und von hinten auf den Kopf getreten. Der ist in einem Umfeld aufgewachsen, wo der sagt, ich hatte eine Wahl. Ich habe das entschieden. Denn es gab andere Kinder, die sind genauso aufgewachsen wie ich und die haben nicht gemordet. Und du sagst jetzt nein.
Wir haben beide recht. Zum einen ist er natürlich aufgrund von, wenn er erwischt wurde, hat er Therapien gemacht, wurde sehr, sehr, also sehr, sehr stark bearbeitet hinsichtlich einem eigenen Schuldeingeständnis, was man in Haft machen muss mit den Leuten. Weil das Erste, was ein Täter in Haft macht, ist, er geht in die Opferrolle. Ihr habt mir alles weggenommen. Ihr seid, ich bin hier. Und es ist auch leicht, sich als Opfer zu fühlen, wenn du gerade allein in einem Raum sitzt, deine Frau verloren hast, dein Haus verloren hast, deine Wohnung, deine Zukunft und ja, im Grunde nackt bist. So, die Tat, klar, kausal damit in Verbindung zu bringen, ist erstmal schwer. Das lernen Mörder zum Beispiel, das müssen die lernen, sonst werden die nicht entlassen. Wenn er mit der Einstellung, ja, ich konnte nichts dafür, wird er mit lebenslänglich nicht entlassen. Das ist ganz klar. Auch ich teile die Meinung nicht, dass ich nichts dafür konnte für meine späteren Taten. Und wir unterscheiden ja jetzt das, was er als junger Mann gemacht hat oder was er als 13-Jähriger. Und ich garantiere dir, weil du jetzt gesagt hast, mit 15 hat er schon Leute auf den Bordstein gelegt, dann wurde er mit 5 schon auf den Bordstein gelegt. 10 Jahre zuvor sind ihm schon Dinge passiert, die da den Grundstein gelegt haben. Es geht ja nicht darum unbedingt, dass ich will damit niemandem die Verantwortung wegsprechen. Ich will bloß sagen, wenn die richtige Person will, fehlt einem Kind jegliches Werkzeug, um sich dagegen zu wehren. Ne? Gegen die Richtung. Als Erwachsener kannst du dich neu entscheiden. Ich meine, ich sitze hier. Ich habe mich mehrfach in meinem Leben neu erfinden müssen. Also zumindest das, was ich geworden bin, wieder zu verlassen, sozusagen die alte Ideologie aufzulösen, war ein großer Schritt und es ist eine Entscheidung.
Nature or Nurture. Haben wir eine Wahl? Hatte Max eine Wahl? Für meine Recherchen habe ich immer wieder das Glück, mit weltweit führenden Forscherinnen und Forschern sprechen zu dürfen. Und einer davon ist der Harvard-Professor Jerome Kagan. Anfang der 90er Jahre hat Kagan 500 Mütter der amerikanischen Mittelschicht mit ihren 4 Monate alten Babys zu einem heute weltberühmten Versuch in sein Labor eingeladen.
Die Babys werden einzeln in einen videoüberwachten Raum gesetzt und plötzlich ertönt dann eine Stimme aus einem Lautsprecher. Es platzt ein Ballon und zu guter Letzt kommt auch noch ein Versuchsleiter rein und hält jedem Baby ein merkwürdig riechendes Stück Stoff unter die Nase. Professor Kagan möchte wissen, wie sich die Kinder verhalten. Bei der Auswertung der Videoaufnahmen finden er und sein Team ein merkwürdiges Muster. Etwa 20% der Kinder reagieren auf die Reize mit massiver Angst. Sie schreien, weinen und schlagen mit ihren kleinen Ärmchen nur so um sich. Diese Kinder werden High Reactive genannt, hochreaktiv. Sie reagieren massiv auf diese Reize, die sie im Labor zum ersten Mal erleben. 40% der Kinder verhalten sich jedoch genau gegenteilig. Sie bleiben im Grunde völlig gelassen und cool, sind eher interessiert. Diese Kinder taufen die Forscher Low Reactives. Die restlichen Kinder lassen sich nicht eindeutig einer dieser beiden Gruppen High oder Low Reactive zuordnen. So, und diese Untersuchung schlägt extrem hohe Wellen, als sie veröffentlicht wird, weil die Wissenschaft schon ganz lange darüber streitet, ob wir Menschen als weiße Blätter auf die Welt kommen und dann erzogen und geprägt werden, oder ob wir bereits mit Eigenschaften geboren werden. Nature or Nurture, das ist die uralte Frage. Und Kagan konnte jetzt zeigen, dass sich bereits 4 Monate alte Babys in ihrer Ängstlichkeit deutlich unterscheiden. Nach so einer kurzen Zeit kann die Erziehung noch keine allzu große Rolle gespielt haben. So, und jetzt wird es nochmal besonders spannend, denn die Forscher besuchen die 500 Babys immer wieder, durch die gesamte Kindheit und Jugend, bis sie erwachsen werden. Mit 7 Jahren hat dann rund die Hälfte der High Reactives Angstsymptome entwickelt, wie Schüchternheit oder Furcht im Dunkeln. Bei den Low Reactives sind es gerade mal 15%. Als die Babys, in Anführungsstrichen, 2007 dann volljährig sind, werden sie einem Hirnscan unterzogen und auch hier zeigen sich Unterschiede. Der orbitofrontale Cortex ist bei den High Reactives deutlich dünner. Diese Hirnregion ist dafür verantwortlich, negative Gefühle wieder in ruhigeres Fahrwasser zu lenken. Auch berichten die High Reactives von mehr Anspannung und sorgenvollen Gedanken. Fassen wir zusammen, Kinder werden also offenbar mit unterschiedlich starker Neigung zur Angst geboren. Und diese Neigung hält nach. Und trotzdem, das hat Kagan im Gespräch mit mir immer wieder betont, können alle Menschen lernen, mit Angst umzugehen. Der Professor hat mir zum Beispiel von einem besonders ängstlichen Baby erzählt, ein Mädchen, super high reactive. Doch dank ihrer Eltern, die ihr beibringen, sich ihren Ängsten zu stellen, statt sich gegen ihr Naturell zu sträuben, lernt sie aus Angst Kraft zu ziehen. Sie macht erst einen Abschluss in Harvard und bekommt dann einen Top-Management-Posten an der Wall Street. Diese Geschichte ist jetzt exemplarisch rausgegriffen, aber kein Einzelfall. Low oder high reactive, egal, wir werden mit unterschiedlich viel Angst geboren, doch wenn wir unseren Ängsten die Tür aufmachen und sie kennenlernen, dann nehmen wir ihnen die überwältigende Macht und können sie sogar für uns nutzen, weil Angst uns besonnen machen kann, unseren Fokus scharf stellt und uns als uralter Schutzmechanismus Energie bereitstellen kann. Das war jetzt etwas länger, aber die Studie von Kagan und den Babys, die sollten wir kennen. Wurden wir als High oder Low Reactive geboren und noch wichtiger, haben wir gelernt, mit Angst umzugehen? Ich könnte nach so einem kurzen Gespräch nur mutmaßen, ob Max als High oder Low Reactive zur Welt kam. Das ist aber auch egal. Was ich wissen möchte, ist, ob Max als Kind lernt, gesund mit Angst umzugehen. Denn die Angst wird uns in seiner Geschichte immer wieder begegnen. Durch was für eine Schule geht er mit seinem Onkel?
Mein Onkel hat relativ weit weg gewohnt von mir. Er war 200 Kilometer oder so zwischen uns. Deswegen habe ich mich recht schnell neu orientiert, habe neue Leute auch gefunden. War ja auch dann auch relativ schnell 14 und strafmündig. Heute ist mir das auch klar, warum so dieses Interesse ein bisschen abgeflacht hat an mir. Also
durch den Onkel?
Ja, es war so, gab viele Geschichten, möchte ich jetzt gar nicht mal so drauf eingehen, aber es gibt viele Männer, die auf sowas warten, ne, die ein Auge haben für einen Jugendlichen, der bereit ist, irgendwie dich anzuhimmeln und dich zu kopieren.
Für ein Talent, in Anführungsstrichen.
Und das ist nämlich das Schade, was so schade dran ist, wenn ich sehe, wie heute Jugendliche wieder an solche Männer geraten oder an solche Vorbilder geraten, weil mit einem anderen Vorbild hätte ich was anderes sein können. Deswegen ist mir so wichtig, das, was ich heute mache, mit diesem Mentorenprogramm. Ich fülle diesen Need nach einem Vorbild.
Und das im Zweifel auch für Kinder, die sagen, ich möchte diesen brachialen,
ja, bitte,
starken,
ja, bitte,
ganz männlichen,
wir haben heute
Superhelden. Du sitzt heute, du ja auch ein bisschen hier vor mir. Du bist ja ein Brecher, durchtrainiert. Ich hätte durchaus Angst vor dir, wenn ich jetzt wüsste, du würdest mir gewaltsam begegnen wollen.
Würde ich nicht, aber
ich weiß, das war auch nur
der Gedanke dahinter ist ja, dass wir gerade eine Jugendkultur, die sehr radikal zueinander ist, in der ja eigentlich so entweder du bist mit uns oder du bist ein Opfer. Also wir haben diesen Opferbegriff, hat die Jugend komplett umdefiniert von etwas, was ja eigentlich unser Bedauern, unsere Hilfe, unsere Unterstützung bekommen soll, zu hin, was verachtet wird. Ja? Was verachtet wird, was auf was eingetreten wird, was nicht im schlimmsten Fall nicht lebenswert ist. Und um die dort abzuholen, brauchst du einen Erwachsenen, der für sie ganz klar nicht die Opferrolle einnimmt. Es ist so das, was ich mache. So, ich zeige, wie, hier, ich bin nicht ein Opfer, nein, aber ich bin auch kein Arschloch. Ich bin auch kein böser Mann.
Ich brauche kein Opfer, um stark zu sein. Könnte man so sagen?
Das kommt dann später dazu. Okay. Erstmal kommt, ich brauche nicht, weil wenn du dich entscheiden musst, wer du sein willst, und dir bleibt nur Opfer oder Täter,
ja, ist klar.
Dann entscheidet sich halt dieser Teil von Jungs, mit denen ich arbeite, oder Mädchen, für ich bin Täter.
Ja.
Weil sie auch meistens schon Opfererfahrungen gemacht haben und das nie wieder sein wollen. Und jetzt kommt der Mentor ins Spiel. Der zeigt, du musst kein Opfer sein, du musst aber auch kein Täter sein. Du kannst ein cooler Typ werden oder eine starke Frau, ohne dich auf deine Äußerlichkeiten zu reduzieren, wäre jetzt eher bei Frauen zum Beispiel.
Da stehen wir heute. Damals du in dieser jugendlichen Zeit, die dann mit der Pubertät wahrscheinlich so ab 13 irgendwann über dich hereinbricht, stehst du ja ganz woanders. Deswegen ist es interessant, dass du uns immer wieder diese zwei Welten aufmachen kannst. In den Kopf von dir damals zurückgeflogen als Jugendlicher, wann wirst du so richtig gefährlich?
Ich glaube, ich war von Anfang an gefährlich, weil was macht, gehen wir ins Tierreich, was ist der gefährlichste Hund, das ist jemand, der Angst, also ist einer, der Angst hat. So, und ich war immer ängstlich. Vor allem. Also ich hatte Angst vor Gewalt durch andere. Ich hatte Angst vor der Polizei. Ich hatte Angst vor den Konsequenzen. Bin kein großer Träumer eigentlich. Also ich sehe relativ klar, wo Dinge hinführen. Ne? Wenn ich sehe, du machst es und du machst es und du machst es und ihr geht alle drei in den Knast oder seid tot, dann heißt es für mich nicht, und ich werde reich. Sondern für mich war ganz klar, ich gehe in den Knast oder sterb. Und so sehr man ja irgendwie so sich den dramatischen Heldentod wünscht, so fürchterlich ist es auch. Und ich hatte immer Angst. Ich habe auch Gewalt erlebt. Es ist ja nicht so, ich wurde früh überfallen. Ich bin ganz am Anfang in Holland mal überfallen worden, in Venlo damals. Da habe ich meinen Kinderausweis rausgegeben. So. Ich war so klein, dass ich einen Kinderausweis auf Papier dabei hatte. Und es waren erwachsene Männer halt mit Schusswaffen und so. Und es war,
da warst du wieder als Kurier oder so unterwegs.
Ja, und ich habe gesehen, wie sie den einen, der mit mir dort war, überfallen und vor mir so auf dem Auto kurz und klein geschlagen haben. Und du stehst da als 14-Jähriger und denkst so, helfe ich jetzt in der Situation? So, naja, kann ich helfen? Kann ich nichts? Okay, bin ich einfach mal ruhig. Und solche Dinge, also mir war das schon sehr bewusst.
Okay.
Und das hat dazu geführt, dass ich recht früh zum Beispiel Waffen bei mir getragen habe.
Es ist ja eine sehr interessante Reaktion auf Angst. Du merkst, dass Angst dich umtreibt, die ganze Zeit im Prinzip in deinem Nacken sitzt und begibst dich in Momente, wo andere, wie ich jetzt sagen würden, gerade als 13-Jähriger, 14-Jähriger, Gott, da hätte ich so eine Angst, da könnte ich ja nicht mal mehr einen Meter gehen. Du gehst immer einen Meter weiter.
Sag du es mir, ich suche warum. Wenn ich heute mit Jugendlichen arbeite, gibt es so diesen Unterschied zwischen den einen Tätern, die werden davon abgeschreckt. Er geht klauen, wird erwischt, geht nie wieder. Dann habe ich die Intensivtäter, die so 3-5% aller Täter ausmachen, aber über 50% aller Straftaten. Einer von denen war ich. Und eine der wiederkehrenden Faktoren, die mir aufgefallen sind, ist das. Ich stelle mich Angst auf eine komische Art oder ich gehe in Situationen, die mir unangenehm sind. Das ist auch mit der Peer Group. Warum suchst du dir eine Peer Group, in deren Beisein du dich eigentlich erstmal unwohl fühlst?
Weil die anderen noch krasser sind, noch krassere Waffen dabei haben.
Weil die krass sind, weil die, das ist übrigens dasselbe Motiv, was Leute in Spezialeinheiten treibt. Aber wo es herkommt oder warum. Und ich glaube, ich wollte einfach, vielleicht will man sich face your fear, vielleicht wollte ich meine Angst dadurch loswerden.
Eine Hypothese, eine Überlegung zum Thema Angst. Was macht Angst mit uns? Angst ist eine unglaublich starke Komponente in unserer Gefühlswelt. Das heißt, man kann sich wenig stärker vorstellen, was krasser auf uns wirkt. Mhm. Angst hat eine unglaublich aktivierende Komponente, sprich treiben, ne? Machen, tun. Es gäbe noch die Antwort einzufrieren oder wegzulaufen. Aber es gibt auch Leute, die werden dann sehr aktiv, Fight-Modus an. Der Punkt ist, dass wir eigentlich, wenn wir uns nicht wirklich aktiv damit auseinandersetzen und auch so erzogen werden, uns diesen Ängsten zu stellen, uns eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigen, den wahren Ängsten nicht begegnen zu müssen. Und eine unglaublich gute Methodik, um die Angst, die in Wirklichkeit da ist, quasi nicht zuzulassen, ist, sich in sogenannten Sorgenketten, Also eine Art Vorstufe von Angst, wenn du es wie so einen Berg vorstellst, nicht bis ganz rauf auf den Gipfel, sondern so ab der Hälfte abgebrochen, zu berieseln mit einer Art Ersatzangst. Ungefähr klar das Bild? Das hieße in deinem Falle, du weißt, dass irgendwas dich unglaublich ängstlich macht, was vielleicht bis heute nicht ganz klar ist oder was zumindest in diesem 13-jährigen Kopf eher im Hintergrund wabert, eine permanente Erregung auch hervorruft. Und dann gibt es, um diesen Zustand irgendwie handeln zu können, andere Ängste, auf die du dich konzentrierst und die du dann gefühlt besser kennenlernst, indem du zum Beispiel dich immer mehr in Gefahrensituationen begibst und merkst, aha, hier kann ich eine Angst kontrollieren, wo jede andere Angst hätte. In Wirklichkeit bleibt aber das, was ursprünglich deine Angst war, unbehandelt in dem Fall.
Ich glaube, es könnte bei mir tatsächlich, das muss ja dann auch keine so eine klar spezifizierte Angst sein, sondern es könnte auch einfach zum Beispiel dieser Gedanke, nicht gesehen zu werden sein.
Ja.
Und das würde vollkommen Sinn machen, ja, so, ne? Weil alles, was ich mache, ja immer darauf hingezielt hat, am Schluss doch wieder gesehen zu werden. Was wir nie vergessen dürfen, wenn wir eine Gerichtsverhandlung machen, mehr Aufmerksamkeit kann ein Jugendlicher nicht bekommen. Da sitzen 3 oder 4 erwachsene Männer, da sitzen 2 Cops, da sitzen wortwörtlich Zuschauer im Raum und alle sind nur für dich da. Und auf der anderen Seite kriegt wer, der gut in der Schule ist, was kriegt er? So ein Zeugnis? Uninteressant, wenn du mit 14 das erste Mal eine Gerichtsverhandlung hattest. Und es würde wieder reinspielen mit diesem, wie viel zu mir passen, auch wie ich mich heute verhalte.
Ganz wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast, ist das so spezifisch? Mhm. In ganz vielen Fällen nein.
Ja.
In ganz, ganz vielen Fällen, gerade bei einem Kind stelle ich mir das schwierig vor, wissen wir nicht genau, was macht uns eigentlich Angst. Mhm. Auch als Erwachsene, Riesenthema. Also ich persönlich habe selten so viel über mich gelernt, wie in dem Moment, als ich angefangen habe, mich zu fragen, was sind eigentlich wirklich meine Ängste? Mhm. Ich hatte so erste Ideen, ich dachte auch erstmal, ich bin ja relativ furchtlos. Mhm. Aber als man tiefer einstieg in das Thema, selbst als Psychologe merkst du plötzlich, was für krasse Motive man freilegen kann. Und ich denke jetzt an ein Kind, wie du dich beschrieben hast, wo der Vater früh abhaut. Du beschreibst ihn deswegen heute nahezu psychopathisch. Dann haben wir eine Mutter, die liebevoll ist, aber die quasi die Explosion braucht, bis sie Aufmerksamkeit gibt. Wie viel Verlustängste sind dabei? Wie viel Scham spielt da eine Rolle? Der Vater ist weg. Wie sehr mag der mich?
Große Verlustängste. Heute noch ganz, ganz
so, und die nicht klammern. Packen zu können, vielleicht ist das ein Muster, was du bei den Leuten, wenn du heute mit Intensivtätern zu tun hast, in Zukunft mal hinterfragen könntest.
Auf jeden Fall. Ich habe, wenn ich jetzt gerade so überlege, eine der Dinge, die Kriminalität zur Sucht werden lassen. Wir reden von Drogensucht, wir reden von Spielsucht, wir reden die Jungs, mit denen ich arbeite, die aufhören wollen, die beschreiben eine ganz andere Sucht noch, die da mitspielt, nämlich diesen Drang, das zu tun. Und das ist bei mir so stark, weil, und für mich habe ich es immer erklärt, bei mir hat es damals alles leiser gedreht. Was interessiert mich, ob ich eine 5 in der Schule habe? Interessiert mich nicht, ob ich dieses Jahr versetzt werde. Mich will jemand killen. Ne, mit 15 zum Beispiel. Ich habe einen Todfeind oder ich habe eine Gerichtsverhandlung, bei der ich vielleicht in den Knast muss in 6 Monaten. Was interessiert mich eure weltlichen Probleme? So abgehoben gesagt. Und das war ja eine der schwierigsten Momente. Es ist eine der schwierigsten Transitions so von ey, alles, was ich mache, ist essentiell und gefährlich hin zu ach, jetzt muss ich heute pünktlich um 13.15 Uhr bei dem Podcast sein. So, ne?
Ja, ist klar,
wenn ich, was du meinst. Ich hatte jede Fahrt, die ich damals gemacht habe, hätte meine letzte sein können. Dieser Stresslevel ist so hoch und wenn du dich daran gewöhnst, wird alles andere leiser.
Und verliert auch an Klarheit, oder?
Total. Ich konnte damals in normalen Gesprächen überhaupt gar nicht folgen.
So,
wo ist der Höhepunkt hier? So, wo geht's richtig ab in eurem Gespräch? Das konnte ich gar nicht fassen.
Mein allererster Gast hier, Rainer Laux, Bankräuber, erzählt, wie der wirklich die Tür von der Bank auftritt, die Knarre durchlädt und weiß, jetzt gibt's nur noch Sterben oder ich schaff's ganz nach oben. Und das klingt so ein bisschen, ne? Dieses Scharfstellen, dieses Vollfokussieren in den Flow gehen. Wenn du dann da rausgenommen wirst und dann kommt einer und sagt, mach mal bitte Hausaufgaben.
Keine Chance.
Keine Chance.
Super, so richtig uninteressant. Und gleichzeitig, wohin führt es? Ich habe damals nicht gewusst, was ich suche. Ich wusste aber, ich will zum Beispiel kein weichgewaschener Held sein, sondern ich wollte ein Pirat sein. Ich wollte einen Arm verlieren oder eine Narbe im Gesicht haben. So, ne? Das waren für mich Helden. Wenn ich dann einen Film angeschaut habe wie Platoon oder Apocalypse Now, den ich damals wahrscheinlich noch gar nicht verstanden habe, aber dieses zu sehen, wie Martin Sheen dann am Anfang in dem Raum so den Verstand verliert und in diesen Spiegel reinboxt, so dieses traumatisiert sein, die offensichtlich heute weiß ich, dass es eine PTBS ist, die der schiebt, fand ich faszinierend. Ich weiß nicht genau, warum für mich das damals, weil ich noch nicht das Wort Trauma nicht wusste, aber das war mein Ziel. Also ich habe gezielt eine Traumatisierung gesucht und ich glaube, ich bin damit nicht allein. Nenn es Wille zur Selbstzerstörung, die ich heute ganz stark auch immer wieder sehe, ne? Sei es bei Mädels, die bulimisch sind, sei es bei Leuten, die Drogen nehmen.
Borderline, bipolare Störung, ja.
Wobei da schon wieder ja der klinische Aspekt, die Krankheit, so die können es, glaube ich, nicht so gezielt, sondern eher, das ist eher einfach der Wille, sich selbst zu zerstören.
Ich würde es anders nennen und würde doch genau bei der Borderline-Störung ansetzen. Es ist der Wille, sich selbst zu fühlen.
Mhm, vielleicht auch.
Oder? Ja.
Vielleicht auch. Wobei ich bei mir eher das Gefühl hatte, ich würde mich gern weniger fühlen so. Ich habe gedacht, dadurch fühlt man sich vielleicht weniger.
Es ist immer eine Gratwanderung zwischen dem Bedürfnis, sich zu betäuben, weniger zu fühlen, was einem nicht passt und gleichzeitig eigentlich das Bedürfnis zu haben, sich wirklich zu fühlen und sich dabei gut zu fühlen. Dazwischen hin und her zu pendeln im Prinzip und im schlimmsten Fall auf einer Seite plötzlich hängen zu bleiben, das ist etwas, was man sich, glaube ich, immer klar machen muss, dass das etwas ist, was uns in den Grundfesten erschüttern kann. Wenn du dich nicht fühlst, weil du dich betäubst, weil du dich wenig fühlen möchtest, machst du einen Urdrang kaputt, nämlich ich möchte mich eigentlich fühlen. Und wenn dieses ich möchte mich eigentlich fühlen plötzlich nur noch in solchen Momenten, wo maximale Angst, wo maximale Gewalt, wo maximales Grenzenüberschreiten herrscht, erlebt werden kann, kannst du dich abhängig machen.
Klar.
So.
Volle Therapiesitzung heute.
Tja, ich finde es ja hochinteressant, was du uns beschreibst, weil ich glaube, da können wir alle ganz viel draus mitnehmen, eben aus diesem Umgang mit Angst, was du beschrieben hast, dass die Angst so was diffus Treibendes ist. Ehrlich gesagt, der Appell geht von mir raus an uns alle und an mich selbst vorneweg mit. Wovor habe ich Angst? Was sind meine wirklichen Ängste? Kann ich die packen? Haben andere Angst vor dir?
Mittlerweile glaube ich nicht mehr, aber früher,
damals.
Früher war es ganz stark. Und das ist auch wieder einer der Konflikte, die ich damals hatte. Du bist ein 16-jähriger Junge mit super dünnen Armen und einer Brille und irgendwie, wie verbreitest du Furcht? Weil selber hast du ja Angst. Und wie verbreitest du Furcht? Und du kannst dich nicht einfach plötzlich 30 Kilo schwerer machen und die 10 Jahre Knast, die du nicht hast, irgendwie mit einem Schnippen erledigen. Das geht nicht. Also folgt Gewalt. Ja, du bist super brutal, super schnell, impulsiv, du bist unberechenbar. Du versuchst Dinge zu machen, die andere Leute verabscheuungswürdig oder furchteinflößend finden und benutzt es dann. Dazu kommt ein Aspekt in der kriminellen Welt. Natürlich verabschiedest du dich von, das müssen Leute, die jetzt zuhören, in Relation setzen, weil wenn ihr Geldschulden habt, dann könnt ihr entweder nichts machen, akzeptiert es und geht zum Gericht und stellt eine Anzeige, dann kommt irgendwann eine Klage und so weiter. In der kriminellen Welt kannst du nicht zurückgreifen auf die demokratische Infrastruktur, irgendwelche rechtlichen Geschichten, sondern du wirst einfach, also Rechtsstaat gilt nicht, das heißt, du wirst einfach selbst für dich einstehen müssen. Und wenn dir jemand dein Geld nicht gibt, wirst du es holen.
So war jetzt eine lange Hinleitung dahin zu, was hast du gemacht, wenn dir jemand Geld geschuldet hat?
Schwer, extrem brutal reagiert. Bei mir war sogar so eine Zeit lang, dass ich relativ froh darüber, also froh ist jetzt vielleicht übertrieben, mein Geld nicht zu bekommen, aber froh, einen Vorwand zu haben, um Exempel zu statuieren.
Das sieht dann wie aus? Kopf auf die Bordsteinkante, oder?
Ja, das was bringt mir nichts, wenn sein Kopf, also dann kann er nur schlechter denken. Und dann soll er nachdenken, wo er mein Geld herkriegt. Ich habe tatsächlich meine Wohnung aufgemacht und da hatte einer kein Oberteil an, aber einen Motorradhelm auf, um sich vor Schlägen gegen den Kopf zu schützen. Also wir hatten so einen schlechten Ruf, wenn ich geklingelt habe irgendwo, dann wussten die Leute, dass es halt was überhaupt nicht stimmt.
Tür geht auf, du kommst rein, der Typ mit dem Motorradhelm, was kriegt er ab?
Der wurde mit einem Hammer geschlagen. Und was ich an dem sehr seltsam fand damals im Nachhinein, ich war da der Jüngste, auch einer der Jüngsten wieder dabei, war auch nicht meine Schuld, ich bin nur mitgegangen, weil ich halt bei sowas mitgegangen bin. Und ich fand es seltsam, weil während er in Anführungszeichen gefoltert wurde, habe ich so ein bisschen irgendwie die Wohnung durchwühlt, so nebenher. Ich war der Kleinste, ich durfte sowas. Und habe in einem Nebenraum in der Jeans einen Geldbeutel gefunden, in dem so fast die Summe war, die er geschuldet hat. Und ich fand es damals so verstörend als Kind, immer so 17, dass ich mir gedacht habe, wieso willst du, und es war halt für mich prägend. Das hat in späteren Jahren dazu geführt, dass ich nie jemanden geglaubt habe, wenn er gesagt hat, er hat das Geld nicht. Ich habe mir immer gedacht, er hat damals so einen Aufwand betrieben, er setzt sich einen Motorradhelm auf, um seinen Kopf zu schützen, ja, aber er will das Geld nicht zahlen.
Das ist Nurture, Erziehung
so,
dann.
Why? Ja, das war für mich genau, das war so ein prägender Moment und ich war dann auch sehr unnachgiebig. Also ich hab Knochen gebrochen, ich habe Leute schwer verletzt teilweise.
Wärst du zu allem bereit gewesen?
Nee.
Wo ziehst du die Grenze?
Kinder. Also habe ich damals schon, so bin ich auch erzogen worden, so schlecht wie die so unmenschlich wie diese, also wie echte Kriminelle sind, das muss man auch immer verstehen. Ich hatte eine total romantisierte Vorstellung von einem Kriminellen. Also ich habe auch, wenn ich jetzt da aus der Wohnung raus bin irgendwie und dann 1000 Mark hatte oder was, ey, dann habe ich dem Taxifahrer ein Fuffi Trinkgeld gegeben, dem nächsten Straßenmusikanten ein Fuffi gegeben. So. Also ich hatte, weil ich das so auch gesehen habe von den Leuten, dieses nett sein zu allen anderen, wenn du viel hast, kannst du auch mal was geben. Aber innen drin sind die alle verrottet.
Das heißt, diese romantische Draufsicht, die du gerade auch ansprichst, die ich finde, man in Serien präsentiert bekommt heute, immer, Rap-Songs, in eigentlich allem. Bis
meine Serie kommt, da werden wir das alles klar machen.
Ist eine völlig verquere Draufsicht.
Es ist halt einfacher, jemanden irgendwie, hier so dieses Beispiel El Chapo im Restaurant, hat er davor die Bodyguards reingeschickt und die haben allen die Handys abgenommen und dann ist er rein zum Essen und beim Gehen hat er aber für alle die Rechnung bezahlt und die Handys wieder gegeben mit einer Entschuldigung so. Oh, das klingt toll, ne? Es ist ja ein interessanter Mann, so ein Robin Hood. Ja, aber in seinem Namen werden halt in dem Moment Leute halt getötet.
Gibt's bei euch auch so einen El Chapo und einen Boss?
Na, hör auf, nee, das gibt's, das ist sehr selten.
Aber gibt es solche Strukturen dann, wo irgendwelche größeren Mächtigen im Hintergrund dann davon profitieren, dass irgendwelche Kinder Drogen aus Holland holen? Oder sind das immer nur so Onkels?
Das sind eher so die kleineren Strukturen. Es gibt große Strukturen, die letzten großen Strukturen mit Deutschen, die besetzt waren, die sind, glaube ich, schon ein paar Jahre her. Die werden langsam, lösen sich so ein bisschen auf. Wir haben das bei Rockerclubs noch. Aber im Ausland gibt es sehr, sehr viele Strukturen, die natürlich an allem verdienen.
Sowas bekommst du mit damals auch schon als Jugendlicher?
Ich bin eigentlich ganz, man muss sagen, die Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, das waren alles so, würde man vielleicht heute Freelancer sagen. Aber also mir wurde recht früh beigebracht, zieh keine Kutte an, sag niemandem, was du bist, wo du bist. Also ich habe eigentlich den gleichen Kleidungsstil gehabt, den ich jetzt habe, so. Auch keine tätowierten Gesichter oder sowas. Das war immer alles nicht so gern gesehen in dem Kreis, in dem ich war.
Man muss die Maske zumindest offiziell noch ablegen können.
Ja, ja, klar. Es gibt ja diese Strukturen, die großen Strukturen heißen halt auch, du bist verantwortlich für das, was andere machen. Also wenn es dein Bruder ist und der macht Mist, dann bist du dran, auch wenn du den eigentlich nicht kennst. Sondern du musst für den einstehen. Und das war so, wie ich es beigebracht bekommen habe, nicht der Fall. Da war immer, jeder ist sich selbst der Nächste, so auf die Art.
Gibt es irgendeine Art von Ethik? Keine Kinder für dich jetzt, aber du hast geschrieben, die anderen sind verrottet von innen.
Keine Kinder ist ein häufiger Grundsatz, den ich aber auch sogar in der Struktur, in der ich war, der nicht gegolten hat für alle. Ich glaube, der Gangster an sich ist viel stärker mit dem Begriff der Moral konfrontiert als jeder, in Anführungszeichen, normale Mensch. Weil für einen normalen Mensch heißt es, Moral ist Gesetz. Was da drin steht, was verboten ist, ist für mich auch unmoralisch. Wenn du außerhalb jedes Gesetzbuches lebst, musst du Moral für dich jeden Tag eigentlich neu definieren. Und das stellt dich natürlich vor viele, viele komplexe Probleme. Okay, ich verdiene kein Geld mit Kindern. Was ist, mache ich aber Geschäfte mit jemandem, von dem ich weiß, der Frauenhandel hat? Frauenhandel heißt immer auch, da sind irgendwo Kinder und die armen Kinder leiden, wenn die Mutter gezwungen wird, auf Anschaffen zu gehen. So, das ist ein großes moralisches Problem. Wo ziehe ich die Grenze? Wie oft biege ich die? All diese Dinge.
Lass mich raten, es wird oft gebogen. Also weil ehrlich gesagt, selbst bei Drogen fängt es ja schon an, dass du sagen könntest, ja jetzt ein bisschen Gras hier hinschmuggeln, aber wenn man einen Schritt weiter, dann gibt es Leute, die darunter massiv leiden, weil sie abhängig werden, Psychosen bekommen und vielleicht eine Anschaffungskriminalität gerückt werden. Jetzt mal ganz überspitzt
Drogen
gesagt.
Drogen ist ein sehr schwieriges Thema, so, aber es gibt keinen Kriminellen, der ein moralischer Mensch ist, das kannst du vergessen.
Wollte ich sagen.
Das gibt's nicht. Ich kann dir 100 Geschichten sagen, wo ich, obwohl ich mich als moralischer gesehen habe, ich habe zum Beispiel nie normale Menschen überfallen oder so. Ich bin jetzt nicht zu dir nach Hause gekommen oder hier ins Studio, um dir dein Geld wegzunehmen. Ich habe mich konzentriert, dass es im Game stattfindet. Also alles, was ich gemacht habe, hatte mit Leuten zu tun, die selbst kriminell waren. So. Das war so meine Rechtfertigung für alles, was denen passiert, wo ihr wusstet, was kommt. Hättet ihr das nicht gemacht, was ihr gemacht habt, wäre das nicht passiert.
Schaukelt sich das immer weiter hoch, dass man immer weiter in diese Welt abrutscht?
Wenn man daran arbeitet, ja.
Wird das Hirn auch abhängiger, dein Hirn?
Jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Es klang alles so ein bisschen, ja, man macht es, weil man Bock drauf hat. Ja. Irgendwann kommt recht schnell der Punkt, wo du nicht mehr einfach zurück kannst. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, als ich verhaftet wurde, mit 21, hatte ich 35 Leute knapp unter mir, die auf eine gewisse Art auf mich vertraut haben, denen ich das im Grunde das Essen auf den Tisch bringen durch meine Handlungen.
Kleines Unternehmen.
So ein kleines mittelständisches Unternehmen. Nach oben hin ging es natürlich auch in andere Richtungen weiter. Aber es war so dieses, ich habe mich verantwortlich gefühlt für die Leute teilweise. Erstens. Zweitens, okay, ich habe vielleicht so und so viel Geld, aber ich habe auch so und so viel Schulden. Ja, also
welche Beträge geht es dann hier?
Ja, auch das ist jetzt wieder so eine Frage, was ich zum Beispiel auch, möchte ich jetzt wieder dazu sagen, normalerweise nicht beantworte, weil ich halt Jugendliche hören dann nur, im Grunde ist es nicht viel Geld. Für jemanden, der aus nichts macht, sind es, weiß ich nicht, sind also fünfstellige Beträge immer.
Pro Monat, die man verdient oder wie?
Na, verdienen, du kannst es schwer abstellen, möchte ich eigentlich nicht darauf antworten. Es ist so, du kannst darauf, was kostet es so? Du kannst es ja nicht wirklich, es gibt keine Buchhaltung. Also,
ja, ich verstehe, was du meinst. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, damit wir keinen falschen Eindruck bekommen, aber es werden schon Summen bewegt, wo, wenn man jetzt 35 Leute ernähren muss, man ja aber wenn ungefähr eine Kopfrechnung aufstellen kann.
Schau, wenn ich jetzt sage, 100.000 Euro. Ja. Okay, dann denkst du, wow, 100.000 Euro. Aber 100.000 Euro heißt halt, du hast, das macht man immer mit Kriminellen, man rechnet irgendwie bei denen immer VK so, als hätten die kein EK. So, ne? Du hast ja auch einen Einkaufspreis, du hast ja auch Logistik, du hast ja du hast Gehälter, du hast das alles und dann bleibt am Schluss eben nicht viel mehr. Und am Ende hast du Anwalt und Gerichtskosten und ja. Haftkosten und
das ist kein gutes Investment,
das ist ein sagen. Sehr schlechtes Business. Also reich zu werden mit Kriminalität, Leute, da habt ihr eine größere Chance, ein erfolgreicher Anwalt zu werden. Oder wenn ihr mit Kriminalität reich werden wollt, dann müsst ihr Anwalt werden. Das ist die einzige Chance.
Interessantes das Bild unseres Rechtssystems.
Ganz einfach, wenn du mit Kriminalität Geld verdienen willst, musst du Jura studieren. Alles andere ist Schwachsinn. Dann könnt ihr auch Lotto spielen. Lotto spielen klappt genauso gut.
Wo eskaliert's?
Ständig, jeden Tag. An verschiedenen Ecken, es brennt immer irgendwo. Das ist ja auch Teil dieses kriminellen Lifestyles, dass es immer brennt. Und wenn es gerade nicht brennt, dann kreierst du selbst Drama.
Wo merkst du denn jetzt, gerät's mir außer Kontrolle?
Ich glaube, der Punkt kommt bei den meisten Leuten, wenn Drogenkonsum auch ins Spiel kommt, so wenn sie Fehler machen.
Ja.
Aber bei mir war es der Moment, wo der Haftbefehl kam in Deutschland dann so, wo ich wusste, okay, jetzt muss ich entweder in den Knast direkt oder ich muss auf Flucht. Flucht heißt, ja, es gibt kein Unternehmen mehr im Sinne von, ich kann morgen hier nicht mal mehr in der Stadt sein. Das ist, jetzt wird es schwierig. Also davor war es schon schwierig, aber jetzt wird es unmöglich so.
Was für eine Therapiestunde heute, sagt Max. Das ist unser Gespräch sicher nicht. Und trotzdem finde ich es spannend, dass unser Austausch über die Angst offenbar etwas in Max auslöst und ihn auf eine neue Fährte stößt. Wovor habe ich wirklich Angst? Welche Angst treibt mich vor sich her? Welche hält mich zurück? Und welche friert mich ein? Sich selbst diese Fragen zu stellen und dran zu bleiben, bis man sie ehrlich beantworten kann, ist am Anfang oft unangenehm. Doch es lohnt sich wirklich. Ich hoffe, dass in dieser Folge klar wird, welche Kraft Angst hat. Und obwohl Angst eigentlich unser Bestes will, nämlich uns beschützen, dafür wurde sie erfunden, kann diese Kraft auch in die völlig falsche Richtung schlagen. Das hat uns Max mit seiner krassen Geschichte anschaulich beschrieben. Nach außen stark, mutvoll und gewalttätig, innen sehr, sehr stark von Angst geprägt. Das ist gar nicht so selten. Sehr oft befinden sich hinter unseren Masken ganz andere Menschen. Und diese zwei Seiten der Medaille, wenn man so möchte, stecken in Max' Geschichte nochmal im Größeren. Er erzählt uns auch von der romantisierten Darstellung der Gangsterwelt. Dicke Autos, Macht, Drogen, Party, Sex. Das ist das Außenbild, das ist die Maske, El Chapo am Pool. Doch von innen sind alle Verbrecher verrottet, sagt Max. Ein Minimum an Moral gestand er sich damals selber zu. Keine Kinder. Das war seine rote Linie. Und gleichzeitig wusste Max doch aber genau, dass, wenn er Geschäfte im Frauenhandel macht, auch Kinder seine Opfer werden. Ich finde es sehr spannend, dass Menschen wie Max diesen moralischen Spagat jahrelang mit sich vereinbaren können. Max ist intelligent, oder? Und er ist ja auch offenbar in der Lage, sehr genau zu differenzieren. War das in seiner Zeit als Gangster so ganz anders? Unser Hirn ist doch beachtlich. Es biegt sich die Welt so lange, bis es passt. Doch in Max' Welt wird es trotz allen Biegens jetzt immer enger. Er wird per Haftbefehl gesucht, wegen Raubes, versuchter räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung. Wohin flieht ein Gangster in so einem Moment?
Ich hatte nicht die Möglichkeit, jetzt nach Brasilien zu fliehen. Ich habe keinen gekannt in Brasilien und hatte nicht genug Kohle. Also hätte ich machen können, aber was hätte ich in Brasilien gemacht? So, ich kannte Brasilianer, die rübergekommen sind, weil es dort zu gefährlich ist. Also Gangster, warum sollte ich andersrum nach Brasilien wollen. Das war für mich immer so ein, die Leute stellen sich das immer so romantisch auch vor, aber
abhauen aus Südamerika.
Die warten nicht auf euch.
Ja, okay.
So, die killen ihre eigenen Leute, glaubst du, die killen dich nicht. So, warum? Und da gibt es kein Geld, also dort gibt es so wenig Kohle, dass die Gangsters woanders in anderen Ländern holen und du denkst, du gehst dann dahin oder was?
Also Brasilien nicht, da muss näher sein.
Sehr guten Kontakt zu. Ich bin dann erst nach Tschechien gegangen. So.
Und da? Aber du bist alleine oder hast du irgendwie dabei?
Es gab so Infrastruktur über die Gruppe, dass ich hin und wieder mal Unterschlupf bekommen habe oder Fahrer bekommen habe, solche Sachen.
Und in Tschechien ist es ungefährlich?
Nein, sehr gefährlich.
Inwiefern?
Ja, es ist immer, wenn du irgendwo hinkommst und du bist ja kein Tourist. Na, du gehst jetzt irgendwo hin und du bist kein Tourist, dann was bist du? Was machst du hier? Um dir das Fluchtgefühl, am einfachsten kann ich dir das Fluchtgefühl vermitteln, so wenn ich dich frage, wie heißt du denn? Wie heißt du?
Leon.
Leon? Ich glaube nicht, du bist auf Flucht. Wie heißt du? Selbst wenn du mit niemandem redest, wirst du in einem Café irgendwann mal angesprochen. Oder selbst wenn du mit wo willst du denn wohnen? Du musst ja irgendwo sein. Und wenn du irgendwo bist, dann gibt es andere Menschen. Und mit den anderen Menschen wirst du irgendwie in Kontakt treten, früher oder später.
Spätestens jetzt hier muss uns klar werden, ein Typ, der 35 andere Verbrecher unter sich hat, kann es sich noch nicht mal leisten, in Prag irgendwie durchzukommen.
Ja, ich konnt mir das auf eine gewisse Art schon leisten, aber es ist trotzdem, jeder, der dich kennenlernt, will irgendwas hören.
Klingt nach psychologischer Dauertortur.
Tortur. Ich habe in den 2 Jahren 15 Kilo abgenommen. Habe graue Haare gehabt, die ich jetzt nicht mal habe. Also ich hatte grauere Haare als jetzt, was ich immer noch beeindruckend fand, weil ich hatte viel mehr Haare. Also ich hatte noch Haupthaar, irgendwie, was ja jetzt weg ist, aber das war halt grau. Ich hatte gelbe Haut, Augenringe, es ging mir nicht gut. Und dieses, ich war dafür gemacht, das darf man nicht vergessen. Ich war dafür trainiert, ich war bewaffnet, ich war trainiert, ich war vorbereitet, ich hatte infrastrukturell die Möglichkeit zurückzugreifen auf Unterstützung und trotzdem war es sehr schrecklich. Was macht ein normaler Mensch, der merkt, dass was mit dir nicht stimmt, dass du einen Haftbefehl hast? Was macht der?
Zur Polizei gehen?
Der ruft die Polizei. Und was macht jemand, der böse ist?
Der will das ausnutzen wie dein Onkel damals.
So, der ja, nutzt dich, klar. Der sagt, mach mal deine Taschen leer, im nettesten Fall. Bei Frauen, na, die können einfach verschwinden. Und jetzt möchte ich hier kurz einen Bogen reinschlagen zu unserer Flüchtlingsdebatte in Deutschland. Das ist genau den ihr Zustand auf dem Weg hierher. Jeder einzelne von denen ist in Lebensgefahr, jeden Meter, den er sich bewegt. Und wenn wir schon sehen, dass hier viele ankommen, glaubt mir, unterwegs verschwinden viele. Für Männer gibt es nicht wirklich eine Verwendung, für Frauen schon. Und das sollten wir nicht vergessen, wenn wir irgendwie hier unsere Grenzen zumachen wollen oder so. Das bedeutet Flucht. Also alle jungen Menschen, die sich das jetzt anhören, wenn ihr einen Haftbefehl habt, stellt euch. Das hat keinen Sinn. Und an alle anderen, seid nett zu Flüchtlingen.
Du bist auf keinen Fall so weit, zu dieser Einsicht zu kommen damals, sondern kämpfermäßig unterwegs und denkst, du kannst dich schützen.
Es gab kein Zurück.
Es gab kein Zurück.
Was soll ich machen? Soll ich mich stellen? So, das war nicht zur Debatte gestanden. Es gab Momente in der Zeit, in der ich darüber nachgedacht habe. Und dann gab es immer diese irgendwelche Impulse. So, ich werde irgendwann erwischt. Das war so bei mir, der Fatalismus war so, warum soll ich mich jetzt stellen? Es geht, so lang wie es geht, geht's. Vor Gericht hat man später genau gesagt, was hätte ich machen sollen? Weil am Endeffekt bin ich für die Taten verurteilt worden, die ich auf Flucht begangen habe und nicht die davor. Das ist immer so. Weil
das heißt, es wird eigentlich noch schlimmer. Du steckst schon in der Scheiße und reitest dich weiter rein.
Immer schlimmer halt.
Gibt es denn, wenn man einen deutschen Haftbefehl hat, irgendeine Art von Zugriff in Tschechien dann zum Beispiel?
Sobald die merken, dass du nicht in Deutschland bist, machen die einen europäischen Haftbefehl aus. Erstmal. Und bei mir war es ein europäischer Haftbefehl, später noch mit Türkei und Marokko und so ein paar anderen Ländern noch dazu, wo man halt gezielt angefragt hat.
So, du schaffst es aber jetzt erstmal eine ganze Zeit lang unterwegs zu sein. Zumindest so lange, dass dir sogar die Haare grau werden.
Ehrlich gesagt, wenn man mich gesucht hätte im Sinne einer Zielfahndung, das ist nämlich auch ein großer Unterschied zwischen Haftbefehl, das heißt, verhaftet ihn, wenn ihr ihn seht, oder Zielfahndung, was heißt, wir suchen, wir haben Leute, die nichts anderes machen, außer dich zu suchen, die hätten mich schon viel früher gefunden. Weil ab dem Moment, als dann aktiv gefahndet wurde, ging es dann innerhalb von 2-3 Monaten aus.
Wieso will man dich jetzt aktiv haben?
Weil der Name immer wieder auftaucht. So.
Wie wirst du festgenommen?
Von einem als Müllmänner verkleideten holländischen Sondereinsatz.
Echt? So einen Aufwand schieben die dann?
Mhm.
Zeigt aber auch, was du bei denen für einen Eindruck hinterlassen hast.
Ich weiß jetzt nicht, ob es Eindruck war. Die haben, also die Fahndung auf mich gemacht haben, wussten sehr genau, was ich bin. Und bei uns ging es auch um Waffenverstöße und Kriegswaffenverstöße.
Also mal auf gut Deutsch, ihr sitzt da in der Bude, irgendwo in Holland mit Maschinengewehren genau ausgestattet und die wissen, die sind zu allem bereit. Und
das heißt, wir gehen nicht in die Wohnung, wenn wir es irgendwie vermeiden können. Und bei mir wussten sie auch nicht, wo ich wohne, sie haben jemand anders überwacht, bei dem war ich. Und im Rahmen dessen wurde ich halt identifiziert oder erstmal vermeintlich identifiziert und dann wird halt ein Zugriff gemacht. Aber ich weiß noch, dass ich damals dachte, ich habe den gesehen und ich war mir ziemlich sicher, dass was nicht mit ihm stimmt. So. Also
die, hat ein Bauchgefühl.
Game recognize game. So, ich wusste irgendwas. Aber ich in dem Moment, ich war, glaube ich, schon wieder eine Nacht wach und wollte eigentlich heim. Und sehe ihn und sage und teste eigentlich und sage, ja, guten Morgen, so, ne? Und in dem Moment klatscht mir der andere schon so eine auf dem Hinterkopf mit der Faust und meine Brille fliegt. Und fällt die Knarre fällt mir raus, während ich auf dem Boden laufe. Also ich war auch nicht, ich hatte kein Holster, gar nichts. Kabelbinder auf die Füße, Kabelbinder auf die Hände, alle springen auf dich drauf, ich höre das Auto, ich kriege einen Sack über den Kopf, ich höre noch ein Auto. I have the weapon, ne? Also ich war so überfordert in dem Moment, dass die Polizei mir eigentlich als letztes eingefallen ist, weil hier sind wir wieder bei den Dingen, die dich gerade beschäftigen und mich haben eben Feindschaften mit anderen Leuten beschäftigt im Kopf. Also ich hatte die Cops gerade nicht im Kopf, sondern ich hänge hier seit fast einem Jahr rum, so, ich habe andere Sachen im Kopf. Und ich war mir auch ziemlich sicher, dass keiner weiß, wo ich wohne und so. Und ich habe einfach an dem Tag nicht damit gerechnet, auch so. Und im Auto, am Fahrstil, habe ich mir dann, also die drücken dich, die packen dich dann in die Mitte und drücken dich eigentlich manchmal von rechts und links, ich weiß nicht mehr genau, nach unten in den Fußraum, während du sitzt, also dein Kopf zwischen deine Knie so, ne? Die Hände auf den Rücken, die Füße zusammen, diesen Sack über den Kopf. Und fahren. Und dann merkst du, wenn du so gefahren bist, merkst du recht schnell, wie die fahren. Also viel zu schnell und in die Kurven. Und ich dachte mir, so fährt kein Mensch in der, weil es war in der Innenstadt in Amsterdam. Ich so fährt kein normaler Mensch halt. Da muss ein Blaulicht drauf sein, eigentlich.
Ist klar. So, ne? Und in dem Moment in deinem Kopf ist dir klar, jetzt ist es vorbei? Oder realisiert man das nicht?
Ich war sehr erleichtert. Also ich war sehr erleichtert, weil bis zu dem Moment dachte ich, mir werden jetzt die Finger abgeschnitten und die Ohren. Und irgendwer soll Lösegeld für mich bezahlen.
Da kommt gleich der mit dem Hammer, der du früher warst.
Wer soll denn das bezahlen halt? Für mich. So. Und wie viel wollen die? Oder ist es eine persönliche Sache? So, ne? Also war ich eigentlich auf eine gewisse Art erleichtert. Im nächsten Moment kam dann halt der Schock mit, okay, die haben mir die Schlüssel hingehalten und gesagt, ja, guck mal, wo wohnst du? Wo passen diese Schlüssel? Und ich hatte in der Wohnung Munition, Waffen, Pässe.
Es dauert dann wahrscheinlich eine gewisse Zeit, aber irgendwann kommt es zu diesem großen zentralen Prozess gegen dich, wo dann klar wird, Strafmaß, 13 Jahre.
Wichtig ist dieser Moment, dieser Einsicht, was bedeutet es? Was bedeutet Kriminalität? Kriminalität bedeutet, du im Knast und das, was dich liebt und was dir vertraut, zerstört. Das ist sehr wichtig, weil die Leute verwechseln Kriminalität oft mit reißerischen Dingen und mit Lamborghinis und Frauen und das ist nicht wahr. Das ist 95% von Kriminalität ist das. Weil wie lange sitzt du im Knast danach, wie lange lebst du mit diesem Leid? Heute interessiert mich überhaupt keine einzige Party, die ich hatte eh nicht viele Partys, aber mich interessiert überhaupt kein Euro, den ich damals verdient habe. Mich interessiert überhaupt kein Ruhm, den ich damals angeblich hatte. Aber das tut heute noch weh. So. Und dann irgendwann kam die Verhandlung und dann gab es 13 Jahre.
13 Jahre.
Ich war, wie gesagt, ich war gut auch vorbereitet durch die Flucht auch und mein Umkreis, die waren alle lange, lange, lange im Gefängnis, die um mich herum waren davor schon. So gesehen war das, also einer meiner Mentoren hat damals gesagt, so ja komm, jetzt beschwer dich nicht, das wolltest du. Ich weiß, was er damit meint, ich wollte halt keine 13, ich wollte halt mal 2 Jahre reinschauen oder so und selbst auch wieder face your fear, zu wissen, ich kann dort bestehen. Da war es halt 13. Und nee, der Gedanke ist so ungreifbar, dass es weder Angst gemacht hat noch irgendwie abschreckende Wirkung, also das war mir vollkommen egal.
Aber diese Vorstellung, jetzt geht die Zellentür auf und die sagen, das ist jetzt hier dein Raum. Rein da?
War ich schon. Ich war zu dem Zeitpunkt schon 2 Jahre in Haft dann.
Du warst schon 2 Jahre in Haft?
2 Jahre U-Haft und dann.
Das heißt, du kennst es ja schon und jetzt wird dir gesagt, du darfst nochmal 11 dranhängen. Ist egal.
Egal. Also krass. Mir war es, ich habe beim Urteil oder so, ich habe keine Regung gezeigt. Im Gegenteil, ich habe sogar noch Gags gebracht, irgendwie während dem Schlusswort so. ja, du hast dann immer das Schlusswort. Ja, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Und habe mein Schlusswort begonnen und so geschaut, ob irgendwie ein Martin Luther Zitat zu würdigen weiß. Es war mir egal. Ich habe damit gerechnet gehabt schon.
Wenn ich dich jetzt hier so höre, und so war das damals auch mit Henry Oliver Jacobs, dem Mörder, dann hat man das Gefühl, hier sitzt jemand unglaublich reflektiert, mit einem gebildeten Hintergrund, mit einer Schärfe auf die Dinge, die ihm so passiert sind, mit einem scharfen Blick drauf. Damals, mit diesem Martin-Luther-Zitat, ist das ein widerlicher Typ? Kampfhund, Waffen, Drogen, geht über Grenzen, verprügelt Leute, ist auf der Flucht.
Was heißt widerlich? Also,
na, wie würdest du den jetzt heute sehen?
Ein harter Mensch. Auf eine komische Art war ich sehr beschränkt. Mir ist es auch vor kurzem erst aufgefallen, dass man schimpft auf das Gesetz und auf den Staat. Ja. Aber wenn jemand meine Regeln verletzt hat, habe ich viel radikaler reagiert, als es der Staat tut. Also so ein Paradoxum, so irgendwie sehr egozentrisch, moralisch fragwürdige.
Dann nennen wir das Kind beim Namen, moralisch.
Moralisch.
Eigentlich nicht existent.
Nicht wahr. Ich finde, wie gesagt, Kriminelle sind oft, müssen sich viel mehr mit der Frage nach Moral beschäftigen.
Ja, aber haben ja eine Antwort darauf, die zurechtbiegt, oder?
Also
ja,
okay. Deswegen fragwürdig so ist, ne? Sehr, 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 sehr fragwürdig.
Ja.
Ich lebe teilweise den Kodex, den ich damals hatte, ne? Das Prinzip ist ja nicht unbedingt böse. Der Gedanke ist bloß falsch. Zu sagen so, ja, ich weiß es besser als alle anderen und alle anderen müssen meine Regeln und so. Wie gesagt, ich dachte, meine Rechtfertigung zum Beispiel, ich bleibe in der kriminellen Welt, ich überfalle nur jemanden, der auch kriminell ist, so. Ich verstehe dahinter komplett heute noch, welche kranke Logik ich hatte. So, ne? Ich weiß, wie man in diese Falle reintreten kann. Ähnlich, wenn heute mir Leute sagen, ja, ich verkaufe Drogen, weil wenn ich es nicht mache, macht es ein anderer. Auf den ersten Blick klingt es super verständlich. Ne? Aber zu sagen, ja gut, dann macht es ein anderer und dein Gewissen wird nicht belastet und schon einer weniger, der es macht. So, das finden sie dann wieder komisch zu verstehen. Ich war halt ein Krimineller. Ich wollte das sein und ich habe mich so verhalten. Ich glaube, das, was du meinst, ist weniger das Reflektierte, sondern so dieses, das Reflektierte kommt ja eh immer erst später. Ich habe damals schon auf das reflektieren können, was ich davor getan habe. Ich war so tief drin in dieser Rolle, ich konnte mich nicht ändern.
Was macht das Gefängnis mit dir?
Es hat mich fortwährend weiter traumatisiert so.
Inwiefern? Ist es gefährlich im Gefängnis?
Nee, es ist, du wirst einfach... Also gefährlich ist das Gefängnis eigentlich nur in Deutschland, wenn du es dir selber gefährlich machst so ein bisschen. Ne? Also wenn du in der weiter irgendwie welche Strukturen bildest und kriminelle Handlungen, dann ist gefährlich, wenn du einfach absitzt deine Zeit, dann hast du normalerweise in Deutschland keine Probleme, die jetzt existenziell sind.
Okay, aber wenn ich das mache?
Dann bleibt es gefährlich, aber im Vergleich zu meinem Leben davor war es sehr ungefährlich für mich.
Gehen die weißen Haare wieder weg?
Es wurde schnell besser. Also ich habe zugenommen, ich habe mich wohlgefühlt. Ich war ja wie gemacht dafür auch. Ich war ein großer, starker Mann mit einer einwandfreien Reputation im kriminellen Umfeld, mit vielen Freunden, vielen Kontakten, egal in welches Gefängnis ich kam. Ich hatte eine Infrastruktur, also es war nie, dass ich irgendwo hinkam und ich habe niemanden gekannt oder so, oder niemand hat mich gekannt. Ich habe nie jemanden verraten. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Aussage bei der Polizei gemacht oder vor Gericht.
Auch wenn man dir jetzt gesagt hätte, du dürftest jetzt statt 13 Jahre hier nur 8 Jahre bleiben?
Das hat man dir gesagt. Vier gesagt.
Vier?
Vier.
Du lächelst.
Ja, weil du dachtest, 8 ist doch kein guter Deal, Mann. Also für mich wäre 8, nee. 4 war ein guter Deal.
Und du hast trotzdem abgelehnt?
Mhm. Wo wir wieder damit bei der Frage nach der Moral.
Wollte ich gerade sagen.
Ich bin ein. Deswegen reagiere ich. Du bringst mich da so ein bisschen in eine blöde Situation, weil ich heute alles tue, um diese Gangsterromantik abzubauen,
ja,
und zu zerstören und eben mit diesem Gefühl, wie mit dieser Moment der Verhaftung, das gegenüberzusetzen. Aber ich selbst habe mich im kriminellen Umfeld sehr an den Kodex gehalten. Ich bin aber auch die absolute Ausnahme. Und jetzt erkläre ich kurz, warum das trotzdem nicht funktioniert und mich zum Ehrenmann macht, wie es die Jugendlichen so gern sagen. Nach meiner Entlassung kam meine kleine Schwester, war da zu dem Zeitpunkt in Barcelona gewohnt, die war da 21 nach meiner Entlassung. Heißt, die war 11 bei meiner Verhaftung. Heißt, die war 9, als ich auf Flucht bin. Und die hat mir nicht einmal geschrieben. Die hat mich nicht einmal besucht. Die wollte eigentlich, die haben mir am Anfang so 1, 2 Briefe geschrieben, aber im Grunde nicht besucht, nicht geschrieben. Und nach meiner Entlassung habe ich sie in Barcelona getroffen. Sie hat eingewilligt und ich habe mit ihr darüber gesprochen, warum sie sich so losgesagt hat. Und ihre Antwort war, als man dir den Deal angeboten hat, vier Jahre und ein paar Monate plus Therapie, also super schnell raus, und du dich dagegen entschieden hast, mit deinen 13 Jahren rausgegangen bist, hast du mich verraten. Es ist ganz einfach, das war keine Wahl zwischen Gangsterehre und nichts, sondern es war eine Wahl zwischen deiner Familie und einem legalen Leben oder den Typen. Und du hast dich für diese Typen entschieden und gegen mich. Ich hätte dich gebraucht. Aufgrund dessen hat sie auch bis heute keinen Kontakt mit mir. Sie hatte vollkommen recht. Das Wichtige ist...
Aber zwischen Recht haben und was macht das in einem Kopf von uns, ist ja zum Teil ein himmelweiter Unterschied.
Auch wieder nur einer der Momente, der sehr klar Kriminalität und seine Folgen definiert. Ja. Übrigens ein sehr starker Moment im Umgang mit Jugendlichen, weil sehr viele von denen in solchen Situationen sind, dass ihre Väter sitzen, dass ihre großen Brüder sitzen und dass sie hin und her gerissen sind zwischen, naja, cool Mann, der ist so stabil und, ne, und der würde keinen verraten, aber er ist halt auch nicht bei mir. Sondern er lässt mich halt im Stich. Und das ist das, was ich eigentlich versuche, in den Workshops immer wieder rauszukehren. Ehrenmann? Nein. Ich habe meine Familie im Stich gelassen. Auf unendlich viele Arten habe ich meine Familie verraten. Und das ist nicht ehrenhaft. Und es gab aber an dem Tag keine ehrenhafte Entscheidung. Es gibt also an dem Tag keine richtige Lösung. Und das ist Kriminalität. Du kommst von einem Dilemma ins nächste.
Die Zeit im Gefängnis, macht die denn aber dann was mit dir?
Ich lasse kein gutes Haar an Haft. Also für mich, ich sage heute, ich habe mich trotz Haft geändert und nicht wegen. Also das Einzige, was es gemacht hat, ist, es hat mich so lange am Leben gehalten, dass ich alt genug wurde, um zu reflektieren. Viele meiner Freunde sind so früh gestorben, dass die nie einen positiven Gedanken haben konnten. So. Wenn ich jetzt mit Anfang 20 gestorben wäre, wäre ich voller Hass und verbittert so gestorben. Gefängnis hat mir zum einen gelernt, dass ich eigentlich sehr viel überleben kann. So. Es hat mir gelernt, es hat mich viel disziplinierter gemacht. Heute im Nachhinein, nach der Entlassung, kann ich sagen, es hat mir erlaubt, Dinge zu wertschätzen, die ich davor nicht gesehen habe.
Naja, sind keine Kleinigkeiten.
Auf gar keinen Fall, aber es ist nicht der, meiner Meinung nach ist nicht der Zweck, Leute so lange zu quälen, bis sie irgendwas verstehen, sondern es wäre auch anders gegangen.
Wie wirst du gequält? Vom Staat an ja in dem Fall?
Wie? Naja. Stell dir vor, du darfst aus dem Raum nicht mehr raus, egal was passiert.
Wir sitzen jetzt hier auf, ich würde sagen 8 Quadratmetern.
Das wäre schon eine sehr große Zelle hier. Also eher da, hier sind wir eher zu viert. Das hier ist mindestens ein 3-Mann-Raum.
Was wird hier drin stehen? Ein Bett?
3 Betten, dann hoffe ich.
3 Betten hoffentlich. Also
ein Stockbett, ein kleines Waschbecken, normales Klo. Bett, ein kleines Waschbecken, ein Klo, ein paar Schränkchen, ein Tischchen.
Also so diese Vorstellung von den Hafträumen, die da manchmal im Fernsehen gezeigt werden, wo man einen Schreibtisch hat, eine Playstation, im Zweifel einen Fernseher, was gestaltet hat.
Mag alles sein, nicht in Bayern halt. Also in Bayern ist es schon, natürlich hast du Bilder. Ich meine, hier ist ja auch schön eingerichtet, aber ist egal, selbst wenn ich dich in eine Suite im Hilton Park nach einem Jahr willst du raus. Ist so, die Freiheit zu verlieren. Ich habe zum Beispiel 9 Jahre nicht telefoniert. Nicht einmal. Ich habe zum Beispiel 9,5 oder über 9 Jahre auch keinen Sex gehabt. Keine Berührung. Ich habe knapp 6,5 Jahre niemanden umarmen dürfen beim Besuch. Ich habe das Internet entdeckt im Jahr 2015. Ich selber wäre mit mir wahrscheinlich noch viel härter umgegangen. Aber man darf es nicht unterschätzen, was dort passiert.
Das heißt, wir haben einmal dieses unglaublich Destruktive, weil da wird jemand weggesperrt, der offenbar nicht klarkommt, der jetzt in einem Umfeld bleibt, wo er wahrscheinlich auch in Zukunft nicht klarkommen kann. Denn diese Strukturen bleiben gleich, die Aggression ist noch da, um den kümmert sich keiner. Das könnte man jetzt kritisieren. Auf der anderen Seite sitzt du jetzt hier so vor mir heute, wie du vor mir sitzt. Wem haben wir das denn zu verdanken?
Das ist eine wunderbare Botschaft, die ich jetzt habe für alle Pädagogen und Lehrer und Eltern, die glauben, ich rede an mein Kind hin und es versteht mich nicht. Ich war damals der Jugendliche, der euch nicht gehört hat. Ich war der Jugendliche, der in den Betreuungsstellen danach eingebrochen ist. Ich war der Jugendliche, der frech, unaufmerksam und unhöflich war. Und die Samen, die ihr damals gepflanzt habt, haben sehr, sehr lange gebraucht, um aufzugehen. Aber sie sind aufgegangen. Ich habe nichts Neues im Gefängnis gelernt. Alles, was ich dort irgendwann begonnen habe, wurde Jahrzehnte teilweise zuvor von euch eingepflanzt. Sei es das Urvertrauen, das meine Mama mir mitgegeben hat, dadurch, dass ich mich immer geliebt gefühlt habe. Sei es die unzähligen Betreuer, die für mich da waren, ohne jemals was dafür zurückzukriegen. Die waren das, die das möglich gemacht haben, was ich heute bin. Und das hilft mir bei meiner Arbeit heute sehr.
Erstmal danke an Max. Danke dafür, dass er uns klar macht, was es heißt, als Flüchtling aus Syrien, Afghanistan oder einem anderen Krisenherd dieser Welt unterwegs zu sein. Es ist überhaupt spannend, wenn man sich Max' weiteren Werdegang anschaut, was für Einsichten er aus seiner Zeit als Gangster und der Flucht gezogen hat. Max leitet heute den Verein Sichtweisen. Wer mal googeln möchte, Sichtweisen mit AI. Als ehemaliger Intensivtäter geht er im Rahmen seiner Vereinsarbeit in Schulen und Jugendzentren und spricht mit jungen Menschen über Gewalt, Kriminalität und Drogen. Ich kann mir so gut vorstellen, was Max' Geschichte für eine Wirkung auf junge Menschen haben muss. Das Reflektieren kommt immer erst später, sagt er. Und natürlich, hinterher weiß man immer mehr, das sagt sich so daher. Aber wie bringt man das einem Jugendlichen bei, der erste Kontakte zur Kriminalität hat? Max kann das, weil er die Fragen stellt, die er sich irgendwann selber stellen musste, als seine Welt schon in Trümmern lag. Er selbst sagt zwar, dass er im Gefängnis gar nichts gelernt hat und kritisiert damit auch die Haftbedingungen in Bayern, aber geht das? Kann man Jahre in einer Zelle verbringen, ohne etwas zu lernen? Baba-Vortrag, Herr Pollux, zitiert Max jedenfalls einen Schüler aus Berlin. Und das passt sicher. Zum Schluss will ich wissen, wie Max es geschafft hat, einen so ehrlichen Blickwinkel auf seine Vergangenheit zu erlangen. Denn das geht ja wahrscheinlich nicht allen Gangstern so. Wer ist er, als er aus dem Knast entlassen wird?
Bei der Entlassung? Steht dann ein anderer Mensch?
Nee, also das ist das, was am längsten dauert. So, du verabschiedest dich von deiner Ideologie und musst dich neu erfinden.
Ja.
Das dauert sehr lange. Also bei der Verhaftung war ich eine verstörte Hülle, bei der Entlassung. Einfach nur eine Hülle irgendwie, die so nicht wusste, was draußen los ist.
Wie lernt diese Hülle jetzt wieder klarzukommen, ohne in die alten Muster zu fallen?
Ganz wichtig ist eine Infrastruktur um dich rum, die dich ein bisschen auffängt, dass du nicht gleich nackt dastehst, dass du nicht gleich verhungern musst, dass du nicht gleich diesen ganzen Struggle hast, wo du Essen herkriegst. Für mich war wichtig ein Ortswechsel. Für mich war wichtig eine Abkehr von alten Strukturen. Also zu sagen, okay, hey, ich nehme nichts an von denen, die jetzt kommen und mir, weil wer wollte mir helfen? Oder wer wollte mir ein Auto kaufen?
Freunde,
oder mir was schenken? Ja, das ist bestimmt nicht das Jobcenter. Ja. Die wollten mich echt in die Arbeit schicken, in
die irgendeinen Betrieb. Ich denke sofort wieder an den Jungen, dem jetzt irgendwer sagt, du musst deine Hausaufgaben machen und um 8.15 Uhr in der Schule sitzen.
Die wollten mich sofort in irgendeinen Betrieb schicken. Da habe ich gesagt, wisst ihr, was ich mache, wenn ihr mich ich werde höchstwahrscheinlich irgendwem wehtun. Und dann wurde ich evaluiert und dann hieß es, okay, oh, der darf nie arbeiten. So, dann hat er gleich mal arbeitsunfähig, nicht berufsunfähig, arbeitsunfähig geschrieben. Und die hätten mich arbeitsunfähig gehalten, hätte ich nicht gesagt, das reicht mir nicht.
So. Was willst du? Was treibt dich jetzt an?
Immer noch wahrscheinlich, weil wir es vorher schon hatten, so dieser Wunsch natürlich nach Aufmerksamkeit ist ganz stark bei mir geprägt. So. Also ich habe alle Jobs, die ich hier hatte, ne, waren irgendwie so laut.
Sitzt du deswegen vielleicht auch hier gerade?
Reichweite gibt mir Legitimation. Das ist ganz verrückt. Desto mehr Leute mich hören, desto mehr Chance habe ich, dass tatsächlich eine Änderung stattfindet bei den Leuten, die halt noch auf dem Film sind, auf dem ich damals war. So.
Wenn du heute in der Schulklasse sitzt, erkennst du dann einen Gangster?
Klar.
Woran?
Dass er nicht da ist.
Okay.
Naja, ich weiß, was du meinst. Ich erkenne auch die da sind, bei denen, die da sind, die Anlagen haben oder klar. Aber die sehe ich meistens nicht. Also die richtigen, die siehst du dann eher weniger in der Schule und mehr im Jugendarrest oder im Jugendknast.
Da gehst du auch hin. Mhm. Was ist deine wichtigste Botschaft an junge Menschen?
Guckt mich jetzt an, schaut, wie glücklich ich bin. Im Grunde versuche ich eine Entglorifizierung des kriminellen Lebensstils voranzutreiben. Alles andere können dir andere Leute auch zeigen. Na, da gibt es bessere, da gibt's noch größere Erfolgsgeschichten oder Leute, die es besser gelernt haben. Was ich machen kann, ist, ich kann zeigen, Kriminalität fühlt sich so und so an. Und das, was ihr kriegen werdet, ist das und das verspreche ich euch. Und bei Jugendlichen ist ja das Schöne, die haben viele Dinge, können sie nicht wissen. Sie wissen nicht, dass wenn sie in den Knast gehen, dass in der Zeit ihre Großmutter stirbt. Das ist nicht kausal mit, ich deal jetzt am Block Drogen. Das heißt, in 4 Jahren werde ich nicht bei der Beerdigung meiner Großmutter dabei sein. Wie soll er das verstehen? Wir sagen jetzt, ja, das muss er doch verstehen. Ey, Leute, wer von euch raucht? Ja, Rauchen macht Lungenkrebs. Ich verspreche euch, ihr werdet später überrascht sein, wenn der Krebs da ist. So, und wir verlangen von Kindern, dass die verstehen, ich schläge jetzt und deswegen kann ich in 5 oder 6 Jahren vielleicht nicht meiner Mutter beistehen, wenn die krank wird. Weil ich im Knast sitze. Das ist unmöglich. Das ist was ich denen sagen kann. Und wenn, dann haben sie es zumindest einmal gehört, weil die andere Seite, die glorifizierende Seite, ist sehr, sehr stark von Musik über Medien, gibt sehr viel Hype, wie toll alles ist. Aber sonst bin ich komplett im Reinen.
Dann drücke ich dir die Daumen und danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute hier warst.
Danke für die Therapiestunde.
Die Macht der Angst. Wenn mich jemand nach einem passenden Titel für Max' Biografie fragen würde, dann wäre das mein Vorschlag. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob Max als High- oder Low-Reactive zur Welt kam. Übrigens eine spannende Frage, oder? Wenn man zum ersten Mal von der Studie mit den 500 Babys hört, dann kann man gar nicht anders, als sie sich für sich selbst zu stellen. Zumindest ging es mir so. Vieles deutet für mich jedenfalls darauf hin, dass wenn Max gelernt hätte, auf seine Ängste anders als mit Aggression, mit nach außen dargestelltem Mut und brachialer Gewalt zu reagieren, sein Leben ganz anders verlaufen wäre. Doch die Chance ist passé. Aber Max erreicht heute junge Menschen, um sie genau davor zu bewahren. Wer mag, kann diese Arbeit unterstützen. Er kommt in Schulen, Firmen und soziale Einrichtungen. Vielleicht ladet ihr ihn einfach mal ein oder macht die Arbeit mit einer Spende möglich. Sichtweisen-ev.de. Schaut doch da mal vorbei. Das würde mich riesig freuen und die Kinder, die Max erreicht, sicher auch. Wie geht's hier weiter? Nächste Woche treffe ich Kay. Kay hat eine dissoziative Identitätsstörung. Das heißt, in ihr Leben, in Anführungsstrichen, 80 Persönlichkeiten. Das sind zum Beispiel Jennifer, Bea, Niklas, der Schmerzempfänger, Inge, Otto, Hilda, der Feuerteufel, Sophie, Birgit, Stella, Katja, Viktor, Daniela, Britta, Sabine, Karin, Tobias, Eike, Paula, Vassili, Iffi, Anna-Maria, Uwe, Raphael, Nane, Jan, Ernesto, Theodor und so weiter. Manche dieser Persönlichkeiten sind Kinder, manche Greise. Kay nennt sie alle die Innis und jeder Inni darf mitbestimmen, denn Kay ist nur die Sprecherin des Zirkus, wie sie das Chaos in ihrem Kopf selbst bezeichnet. Was muss passieren, damit sich eine Persönlichkeit spaltet? Wo ist die Persönlichkeit, als die Kay geboren wurde? Kann es im Gespräch passieren, dass Kay plötzlich verschwindet und ich mit einem anderen Inni spreche? Tobias zum Beispiel? Oder dem Feuerteufel? Die nächste Folge wird verstörend und schafft gleichzeitig unglaublich viel Klarheit in der großen Frage, wer bin ich eigentlich? Ich würde mich deswegen riesig freuen, wenn ihr nächste Woche wieder hier dabei seid und bis dahin könnt ihr mir einen großen Gefallen tun. Erstens gesund bleiben und zweitens vielleicht jetzt auf Abonnieren klicken, damit ich weiß, dass ich hier weitermachen soll. Außerdem würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir selber extreme Köpfe vorschlägt. Ihr wisst ja ungefähr, wen ich hier so als Gast habe. Schreibt mir doch eine Nachricht, am besten über Instagram, da heiße ich wie sonst auch Leon Winscheid. Ihr könnt mir Personen vorschlagen, die ihr vielleicht selber kennt, die ihr schon mal erlebt habt. Oder auch Wunschgäste äußern. Das heißt, irgendwen, den ihr vielleicht schon mal in einem Interview bei YouTube gesehen habt oder in einer Talkshow oder eine prominente Person, von der ihr wisst, dass sie eine spannende Geschichte mitbringen würde. Ich würde mich riesig über Vorschläge freuen und natürlich auch über euer Feedback und sag jetzt tschüss, bis dahin, wir hören uns.
In extremen Köpfen, ein Podimo Original, produziert von Auf die Ohren.